HR Info. Politik.
Die Geldpolitik Europas hat ihr Zuhause im Osten der Stadt Frankfurt. Direkt am Main steht dort die Europäische Zentralbank. In dem modernen gläsernen Hochhaus herrscht Abschiedsstimmung. Nach 8 Jahren als Präsident der EZB endet die Amtszeit von Mario Draghi. Der Italiener gilt als Retter des Euros, der Mann, der die Gemeinschaftswährung in Zeiten der Krise zusammengehalten hat mit seinem Versprechen, die EZB werde alles tun, was dafür nötig ist.
The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
Draghi erfüllte, was Regierungschefs in Europa erwarteten. Die EZB flutete die Märkte mit Geld, die Eurozone ist zusammengeblieben. Doch die ultralockere Geldpolitik der EZB hat heftige Folgen für Anleger und Sparer. Nun wird Draghi abgelöst von der Französin Christine Lagarde. Welches Erbe tritt sie an? In HR Infopolitik gehe ich dieser Frage gemeinsam mit meiner Kollegin Claudia Wehrle nach. Ich bin Sebastian Schreiber.
Frankfurter Börse, Handelssaal. Hier wird Geld bewegt.
Viel Geld bewegt.
Was die Europäische Zentralbank entscheidet.
Was EZB-Präsident Mario Draghi verkündet.
Das hat hier unmittelbare Auswirkungen.
Mario Draghi hat dafür gesorgt, dass sich die Staaten innerhalb der Eurozone wieder zu vernünftigen Konditionen finanzieren konnten. Und das hat hier für Ruhe gesorgt und er konnte wirklich den Euro stabilisieren.
Er hat die Finanzmärkte, zumindest die europäischen, sicherlich stabilisiert durch die Niedrigzinspolitik, weil wir seit 7, 8 Jahren ja eigentlich keine andere Alternative haben, als im Aktienmarkt zu investieren.
Herr Draghi hat die Eurozone gerettet. Ohne das Eingreifen von Herrn Draghi hätte die Eurozone vermutlich nicht überlebt.
Okay. Danke, es ist genug.
Thanks.
Blitzlichtgewitter und große Aufmerksamkeit sind seine Sache nicht. Doch als Mario Draghi im November 2011 sein Amt als Präsident der Europäischen Zentralbank antritt, rückt er in den Fokus der Weltöffentlichkeit. Die Erwartungen an Draghi sind groß. Die globale Finanzkrise hat die Weltwirtschaft erschüttert. Der Euro ist in eine gewaltige Schieflage geraten. Die Währungsgemeinschaft droht auseinanderzubrechen. Draghis Vorgänger, der Franzose Jean-Claude Trichet, hinterlässt ihm kein leichtes Erbe.
2011 ist aus der Krise der Banken eine Krise der Staatsschulden geworden. In vielen Ländern der Europäischen Union ist die Last erdrückend. In Italien, Spanien, Irland und Portugal etwa, aber allen voran in Griechenland. Werner Plumpe, Wirtschaftshistoriker von der Universität Frankfurt, kann sich noch gut daran erinnern. Die Staatschefs der Eurozone waren sich damals einig. Die Währungsgemeinschaft darf nicht scheitern. Alle Länder sollen mitgenommen werden. Und einer sollte es richten.
Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank.
Die Erwartung an Mario Draghi war die, dass er das Eurosystem mit den Mitteln der Europäischen Zentralbank stabilisiert. Als Bedingung dafür, dass die europäischen Finanzstrukturen einigermaßen stabil bleiben und damit auch die Refinanzierungsbedingungen der jeweiligen Staaten erhalten bleiben, die ja von den Banken, von ihren Banken und von den internationalen Banken alle abhängig gewesen sind. Also die Erwartung war ganz eindeutig.
Schon ein Jahr vor Draghis Amtsantritt gibt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundestag unmissverständlich zu verstehen:
Scheitert der Euro, dann scheitert Europa und das darf nicht passieren.
Die Staats- und Regierungschefs verlassen sich auf die Europäische Zentralbank. Sie spielt für den Zusammenhalt der Eurozone eine entscheidende Rolle. Schließlich ist es das oberste Ziel der Währungshüter, für stabile Preise zu sorgen. Die EZB strebt eine Inflation von knapp unter 2% an. Der Leitzins ist dabei ein elementares Instrument. Er ist die entscheidende Bezugsgröße für den Handel zwischen den Banken und für die Vergabe von Krediten. Den Leitzins zu senken, ist Mario Draghis erste Amtshandlung als EZB-Präsident. In seiner ersten Pressekonferenz am 3. November 2011 verkündet er, der Rat der EZB habe entschieden, den Leitzins um 25 Basispunkte zu drücken, von 1,5 auf 1,25%.
The Governing Council decided to reduce the key ECB interest rates by 25 basis points.
Diese erste Leitzinssenkung markiert den Weg. Niedrige Zinsen, billiges Geld, das sind die Maßnahmen der EZB, der Schuldenkrise zu begegnen. Der Erfolg lässt erst einmal auf sich warten. Griechenland ist nach wie vor das große Sorgenkind in der Eurozone. Ein Schuldenschnitt bleibt ohne große Wirkung. Der Euro, die Gemeinschaftswährung, aus Sicht vieler Finanzmarktprofis in Gefahr. Doch nach und nach fängt Mario Draghis Medizin an zu wirken. Die europäischen Finanzmärkte stabilisieren sich. Otto Brunner von der ICF-Bank ist Rentenhändler auf dem Frankfurter Börsenparkett. Er erlebt die Entscheidungen Draghis ganz unmittelbar.
Mario Draghi hat dafür gesorgt, dass sich die Staaten innerhalb der Eurozone wieder zu vernünftigen Konditionen finanzieren konnten. Und das hat hier für Ruhe gesorgt und er konnte wirklich den Euro stabilisieren.
Die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank sind umfangreich.
Sie pumpt den Banken Strafzinsen auf, wenn sie ihr Geld bei der Zentralbank parken. Schließlich sollen es die Geldhäuser in Form von Krediten oder Investitionen ausgeben.
Die Europäische Notenbank kauft zudem Staats- und Unternehmensanleihen im großen Stil, um die kriselnden Staaten der Eurozone mit frischem Geld zu versorgen. Innerhalb von knapp 3 Jahren gibt die EZB dafür etwa 2,6 Billionen Euro aus.
Gleichzeitig sinken die Zinsen. 8 Schritte braucht es, bis der Leitzins im März 2016 auf Null fällt. Geld ohne Preis. Ein Novum in Europa. Draghi will die Wirtschaft anschieben.
Dieses umfassende Paket ist darauf abgestimmt, die Finanzierungsbedingungen weiter zu vereinfachen, die Vergabe von Krediten neu zu stimulieren und damit die wirtschaftliche Erholung der Eurozone zu stärken und die Rückkehr zu einer Inflation von nahezu 2% zu beschleunigen.
Als Mario Draghi 1947 zur Welt kommt, ist der Zweite Weltkrieg gerade vorbei. Draghis Vater arbeitet, wie später auch sein Sohn, für die italienische Notenbank. Als Mario 15 Jahre alt ist, stirbt sein Vater und wenig später auch seine Mutter. Früh muss Mario Draghi Verantwortung übernehmen für die Familie, seine beiden jüngeren Geschwister. Er besucht eine Jesuitenschule in Rom.
Es waren exzellente Standards, gemeinsam mit der moralischen Botschaft, die den ganzen Tag bestimmte, den man in der Schule verbrachte. Die Botschaft, dass man alles so gut machen musste, wie man konnte. Dass Aufrichtigkeit sehr wichtig ist und vor allem, dass jeder Einzelne von uns auf irgendeine Weise besonders war.
Alles so gut machen, wie man kann. Draghi lebt die Standards der Jesuitenschule. In Rom studiert er Wirtschaftswissenschaften an der renommierten Sapienza, erhält im Anschluss ein Stipendium an der US-Elite-Uni MIT in Cambridge. Es ist eine Bilderbuchkarriere. Draghi wird Professor in Florenz, er lehrt in Harvard, wird Generaldirektor des italienischen Finanzministeriums, Vizepräsident der Investmentbank Goldman Sachs, Chef der italienischen Zentralbank und schließlich Präsident der EZB.
In dieser Funktion lernt ihn Professor Marcel Fratscher kennen. Bevor Fratscher Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung wird, leitet er in der Europäischen Zentralbank den Bereich internationaler Analysen. In dieser Rolle arbeitet er mit Draghi zusammen, bereitet ihn etwa auf Treffen mit der Eurogruppe vor.
Ich kenne Mario Draghi als einen durch und durch überzeugten Europäer. Jemand, der ein sehr kluger Kopf ist, der also sehr gut und besser als jeder andere, den ich kenne, versteht, was in Europa passiert und wie schwierig die Geldpolitik und auch die Finanzmärkte zu managen sind. Und Mario Draghi ist nicht nur ein großer Europäer, sondern auch einer, der letztlich mit Mut und klugem Kopf gleichzeitig Europa in den letzten 8 Jahren sehr klug auch mitgelenkt hat.
Andere Ökonomen denken ähnlich. Michael Heise gehört dazu, der viele Jahre als Chefvolkswirt bei der Allianz gearbeitet hat. Oder Achim Wambach, der Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.
Ich empfinde ihn auch so, dass er intellektuell ein sehr scharfer Denker ist, dass er sehr viel Selbstbewusstsein hat, sehr trocken die Themen abarbeitet, aber unwahrscheinlich kontrolliert ist dabei, keine falschen Akzente in seinen Antworten setzt, die die Märkte in irgendeiner Form in die falsche Richtung schicken könnten. Also das ist wirklich ein Profi seines Faches.
Extrem professionell. Er kommt aus dem Bankenwesen. Er weiß, was er da macht. Und er hat es aber auch geschafft, also diese Themen sozusagen dafür zu stehen. Also Draghi als Präsident der Europäischen Zentralbank steht für eine Politik, die den Euro zusammengehalten hat.
Als sonderlich kommunikativ gilt Mario Draghi nicht. Unnahbar erscheint er vielen. Die Zurückhaltung liege in der Natur der Zentralbanker, sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Draghi sei da noch vergleichsweise offen.
Ein Mann, der genau weiß, was er sagen muss, damit sich Finanzmärkte beruhigen. Er weiß genau, was die Finanzmärkte hören wollen.
Beruhigt hat Draghi die Finanzmärkte vor allem mit einem Satz. 2012 auf einer Unternehmerkonferenz in London. Es ist der Satz in der Amtszeit Mario Draghis.
Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
Die Europäische Zentralbank werde tun, was auch immer das Mandat erlaubt, um den Euro zu erhalten. Glauben Sie mir, sagt Mario Draghi damals, es wird genug sein.
Ein Satz, der Geschichte schreibt. Und einer, an dem sich die Geister scheiden. Es ist eine Aussage, die für Draghis unbändigen Willen steht, den Euro zu retten, die Schuldenkrise zu meistern und alle Staaten mitzunehmen. Um jeden Preis, koste es, was es wolle. Für den Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, schafft es Draghi mit seinem Whatever it takes, eine Katastrophe zu verhindern.
Dieses Whatever it takes war so außergewöhnlich und wird Geschichte machen, weil ein Satz letztlich die Finanzmärkte komplett umgedreht hat, eine Panik beruhigt hat, Spekulation von Investoren gegen Länder in der Eurozone, gegen den Euro gestoppt hat. Und das war wirklich fast eine phänomenale Kommunikation, eine phänomenale Leistung auch von Mario Draghi.
Das Versprechen Draghis, ein Glücksfall für die Euro-Staaten? Michael Lehmann ist ARD-Korrespondent in Griechenland, dem einstigen großen Sorgenkind in der Eurozone. Seine Einschätzung beginnt mit der Aussage eines griechischen Finanzexperten.
Trust is the key for the Greek economy right now. This is what we need to see again. And we have some signs from the debt markets, from the Athens Stock Exchange, that most of the international investors realize that the Greek crisis draws to an end, that it's morphing into something different from now on.
Ilias Yakantaris ist seit vielen Jahren als Finanzanalyst in Athen ein geschätzter Experte, auch fürs griechische Fernsehen. Er betont, dass es für Griechenland immer schon und weiterhin wichtig sei, das Vertrauen der Märkte und der Investoren zu haben, damit stärkeres Wachstum entstehen kann. Der Athener Analyst sieht durchaus, dass durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank Wackelkandidaten wie Griechenland im Euroraum gehalten werden konnten. Allerdings mussten sie dafür viele Opfer bringen. Sparmaßnahmen waren nötig, die vielen Griechen Einschnitte brachten, die weit über die Schmerzgrenze hinausgingen. Hauptproblem aus Sicht des Finanzanalysten Yakantaris und vieler Bankenexperten in Griechenland ist nach wie vor, dass gerade junge griechische Unternehmer Schwierigkeiten haben, halbwegs erschwingliches Kapital in Form von Krediten zu bekommen. Ein schweres Investitionshemmnis sei das, weshalb sich auch so manche gute Idee, so manche Start-up nach längerer Wartezeit in Griechenland am Ende doch auf den Weg in andere Länder Europas mache, wo die Kreditvergabe eben nicht so hake wie in Athen oder Thessaloniki.
Noch immer steht Griechenland mit seinen Schulden in der Eurozone an der Spitze. Daran hat sich seit der Eurokrise im Prinzip nicht viel geändert. Die Schuldenquote liegt bei gut 180%, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Hochverschuldet auch Italien und schließlich Portugal. Dort sieht man die Geldpolitik Draghis mit gemischten Gefühlen, berichtet ARD-Korrespondent Marc Ducke.
O mecanismo de transmissão das políticas monetárias deixou de funcionar há muito tempo. Ou seja, há de facto uma injeção muito grande de dinheiro no sistema bancário, mas os bancos estão de tal maneira descapitalizados e com produtos tóxicos que o fazem é tentar se reforçar.
Das ist Aurora Teixeira. Sie ist Professorin für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Porto. Sie spricht zur Geldpolitik unter Draghi und den Auswirkungen für Portugal. Die Idee von Draghi, den Banken billiges Geld zur Verfügung zu stellen, damit diese es dann weiterreichen, etwa in Form von Krediten an junge Unternehmen, um damit die Wirtschaft zu stimulieren, das funktioniere seit langem nicht mehr, sagt sie. Die Banken würden das Geld vielmehr nutzen, um sich selbst zu stärken, denn viele portugiesische Banken sind heute knapp an Kapital. Sie haben immer noch viele toxische Papiere, also faule Kredite in ihren Schränken. Und da komme das billige Geld gerade recht, sagt Aurora Teixeira. Die Banken werden von europäischer Seite auch nicht dazu angehalten, das Geld weiterzugeben. Das ist aus ihrer Sicht ein Problem. Kleine Unternehmen in Portugal bekommen zwar Kredite, sagt sie, aber diese seien eben nach wie vor sehr teuer.
Niedrige Zinsen und der Ankauf von Staatsanleihen. In Frankreich kommt Draghis expansive Geldpolitik gut an, wie ARD-Korrespondent Martin Bohne berichtet. Er schaut zurück auf die Rede Draghis, Whatever It Takes, und was daraus geworden ist.
Moi, je fais confiance à Monsieur Draghi pour faire justement ce qu'il faut, c'est-à-dire pour faire en sorte que sur les marchés il puisse y avoir un apaisement et qu'il y ait une détente sur les taux d'intérêt de l'Espagne, de l'Italie, pour faire en sorte que la zone euro reste ensemble, parce que la stabilité financière dans la zone euro, c'est un facteur essentiel.
Das war der damalige französische Finanzminister Pierre Moscovici nur einen Tag nach der Draghi-Rede. Ich habe Vertrauen in Draghi, sagte Moscovici, dass er genau das tut, was notwendig ist. Notwendig, damit die Märkte sich beruhigen und der Druck auf die Zinsen in Spanien und Italien abnimmt. Damit die Eurozone zusammenbleiben kann, und dafür ist die Finanzstabilität ein entscheidender Faktor. Der Sozialist Moscovici wechselte später als Finanzkommissar nach Brüssel und Frankreich wird heute nicht mehr von den Sozialisten regiert. Aber auch der aktuelle liberal-konservative Finanzminister Le Maire ist ein bekennender Fan von Draghi. Es ist also egal, wer in Paris da sagen hat, lieber investieren als sparen, das gehört zur DNA der französischen Finanzpolitik. Und so sehen sich die Franzosen auch mal mehr und mal weniger offen als Anwalt der Länder des Südens in Europa, die man nicht durch zu große Sparvorgaben strangulieren dürfe. Der Buhmann, das ist aus Pariser Sicht ohnehin eher Deutschland, weil die Deutschen so wenig investieren und so viel exportieren. Und noch eins spielt eine Rolle, die Franzosen mit ihrem enormen Schuldenberg haben natürlich ein ganz elementares Interesse daran, dass die Zinsen niedrig sind. Das entlastet ja den Staatshaushalt schließlich um die eine oder andere Milliarde.
Das Versprechen Draghis, den Euro zu retten, nicht überall in der Eurozone wird es als ein Glücksfall gesehen. Vor allem nicht in Deutschland. Gertrud Traut etwa, die Chefvolkswirtin der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen, ist skeptisch.
Also ich glaube, denn das größte Problem ist, dass er mit seinem Satz whatever it takes quasi ein Versprechen abgegeben hat, jedes Problem auf dieser Welt, ich löse es. Und diese vermeintliche kurzfristige Lösung war aber nur was wie ein Pflaster auf etwas drauf, aber das Problem war weiter da. Also die Ausgangslage war die Finanzkrise, zu viele Schulden. Und an dieser Problematik hat sich nichts geändert. Jetzt sind die Zinsen negativ, sodass der Schuldner nicht mehr merkt, dass die zu vielen Schulden ein Problem sind.
Stefan Scharfetter ist Händler bei der Baader Bank. Sein Arbeitsplatz ist direkt auf dem Frankfurter Börsenparkett. Er hat hautnah mitbekommen, wie die lockere Geldpolitik Draghis mehr und mehr Anleger an die Aktienmärkte treibt. Auch das ist eine Folge von Draghis Geldpolitik.
Er hat die Finanzmärkte, zumindest die europäischen, sicherlich stabilisiert durch die Niedrigzinspolitik, weil wir seit 7, 8 Jahren ja eigentlich keine andere Alternative haben, als im Aktienmarkt zu investieren, denn Anleihen rentieren sich nicht mehr, Zinsen gibt es nirgendwo mehr. Wenn man Pech hat, muss man dementsprechend noch mit Abschlägen rechnen. Also das ist schon von Finanzmarktseite, Aktienmarktseite sind der lange Zeitraum mit den Niedrigzinsen natürlich Gold wert, das kann man nicht anders sagen.
In der Amtszeit Draghis erreichen die Börsenindizes in Europa immer neue Rekordstände. Als der Italiener das Amt des EZB-Präsidenten antritt, das war am 1. November 2011, da notiert der DAX bei 5.835 Punkten. Im Januar 2018 erreicht er sein bisheriges Allzeithoch, einen Stand von 13.596 Punkten. Ein Verdienst Draghis?
Hendrik Leber vom Vermögensverwalter Arcatis sieht vor allem die Kehrseite von Draghis Maßnahmen.
Mario Draghi hat einen Riesenschaden für die Eurozone angerichtet. Er hat uns alle in Europa abhängig gemacht, wie einen Drogensüchtigen von niedrigen Zinsen. Und von dieser Abhängigkeit werden wir als Kontinent kaum noch loskommen und wenn nur unter ganz großen Schmerzen. Und er hat mit dazu beigetragen, dass finanzielle Disziplin auf Staatsebene nicht mehr zählt mit der Rettung Griechenlands. Das sind Kardinalfehler, die uns Jahrzehnte beschäftigen werden.
Kritik, die auch in den Reihen der EZB immer wieder formuliert wird. Mehrere ehemalige hohe Zentralbanker rechnen mit Draghi in einem Memorandum ab. Die Liste der Unterzeichner ist prominent besetzt. Darunter befinden sich etwa die ehemaligen Chefvolkswirte der EZB, Jürgen Stark und Ottmar Issing, beide aus Deutschland. Sie werfen Draghi vor, Staatsfinanzierung zu betreiben. Vor allem durch den massiven Ankauf von Staatsanleihen. Es bestehe das Risiko einer neuen Euro-Krise. Die EZB drohe, die Kontrolle zu verlieren. Für Robert Halver, den Kapitalmarktstrategen der Baader Bank, steckt die Notenbank in einer Sackgasse.
Die EZB ist zum Staatsfinanzierer geworden und wird es auch weiterhin sein, weil es nicht mehr anders geht. Es gibt das politische Mandat, die Eurozone zusammenzuhalten, und die EZB ist dazu das Instrument, mit billigstem und viel Geld alle Probleme der Welt zu übertünchen, was dazu führt, dass die EZB etwas tut, was sie eigentlich gar nicht darf. Sie finanziert den Staat.
Nie zuvor haben die Währungshüter die Grenzen der Geldpolitik derart strapaziert, wie das unter Draghis Präsidentschaft der Fall gewesen ist. Bis vor den Europäischen Gerichtshof führt die Frage, ob der vor allem in Deutschland umstrittene Ankauf von Staatsanleihen überhaupt rechtens ist. Die Antwort lautet ja. Nach Ansicht der Richter hat die EZB ihr Mandat nicht überschritten.
Wer am Ende die Leidtragenden der expansiven Geldpolitik sind? Robert Halver von der Baader Bank muss da nicht lange überlegen. Für die Sparer sei die Lage fatal, sagt er.
Es gibt keine Zinsen mehr. Und ich glaube auch, wir werden auch in Zukunft wirklich keine vernünftigen Zinsen mehr bekommen können, weil die Überschuldung der Eurozone so gewaltig ist, dass massive Zinserhöhungen die Eurozone nahe an den Kollaps bringen würden. Das ist jetzt leider sein großer Fehler gewesen. Das war nicht seine Absicht. Er hat eben das Gutmütige in den Politikern gesehen, aber die gutmütigen Politiker haben keine Reformen gemacht.
Es sind nicht nur schlechte Zeiten für Sparer, sondern auch für Fonds, Versicherungsgesellschaften oder Institutionen, die eine betriebliche Altersvorsorge anbieten. Sie alle haben mittlerweile große Probleme, Geld gewinnbringend anzulegen. Wer Staatspapiere kauft, die als sicher gelten, muss teilweise sogar noch Geld drauflegen. Immobilien, eine andere Alternative, Geld anzulegen, sind in begehrten Lagen fast unbezahlbar geworden. Eine ernüchternde Bilanz. Einerseits ist Mario Draghi derjenige, der die europäische Währung, den Euro, gerettet und die Staatengemeinschaft in Zeiten der Krise zusammengehalten hat. Andererseits legt er die Grundlage für neue Probleme, glauben Gertrud Traut und Jörg Krämer.
Also man hält ein System am Laufen, was in der Vergangenheit in Probleme geführt hat, aber im Moment so aussieht, als ob man sowas noch eine Zeit lang machen kann. Also er hat so einen gewissen Wohlfühlcharakter geschaffen und gleichzeitig weiß man, eigentlich darf das nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht mehr.
Ich würde sogar sagen, er hat sogar dazu beigetragen, dass die Ursachen der Staatsschuldenkrise sich später verfestigten. Denn die Finanzminister der hochverschuldeten Länder im Süden der Währungsunion wussten ja, Draghi hat ein Sicherheitsnetz eingezogen. Und in dieses Sicherheitsnetz haben sie sich bequem reingelegt. Draghi hat also ungewollt Reformdruck genommen von den hochverschuldeten Ländern im Süden der Währungsunion.
Nun zieht in das riesige Hochhaus im Frankfurter Osten eine neue Chefin ein, die Französin Christine Lagarde. Sie übernimmt als EZB-Präsidentin ein schwieriges Erbe. Zwar stehen die Euro-Staaten wirtschaftlich gesehen viel solider da als zu den Hochzeiten der Finanzkrise. Die Arbeitslosenzahlen sind deutlich zurückgegangen, auch in den ehemaligen Krisenländern. Zudem wurde in den vergangenen Jahren vieles getan, um das gesamte europäische Finanzsystem zu stabilisieren. Doch die Boomzeiten sind wohl erst einmal vorbei. Wohin man schaut, ob das die großen Wirtschaftsforschungsinstitute sind, der Internationale Währungsfonds, sie alle sehen die Weltkonjunktur im Abschwung. Viele Unternehmen klagen bereits, Aufträge bleiben aus, Gewinnprognosen müssen nach unten korrigiert werden. Hinzu kommen die heftigen Auseinandersetzungen, die sich derzeit auf den großen politischen Bühnen abspielen. Sie machen die Sache nicht gerade einfacher, so der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe.
Die Frage der Beziehung zu Asien, zu China, zu den USA, zum Nahen, zum Mittleren Osten, zu Russland, alles das sind ja offene Fragen. Im Nahen und Mittleren Osten kann es sehr schnell zu großen kriegerischen Auseinandersetzungen mit kaum kalkulierbaren Folgen kommen. Der Streit China-USA ist ebenfalls im Moment in einer eigenartigen Form der Halbeskalation angekommen, wo man überhaupt nichts prognostizieren kann. Das heißt also, wir sind in einer Situation, die erhebliche Fragezeichen aufwirft und in der man sich gut vorbereiten sollte, in der man viele Möglichkeiten haben sollte, um angemessen reagieren zu können. Aber so groß ist da eben, wenn man so will, der Werkzeugkasten der EZB nicht mehr.
Christine Madeleine Odette Lagarde. Als Jugendliche gehört sie der französischen Nationalmannschaft der Synchronschwimmer an, studiert später Jura, arbeitet als Rechtsanwältin in leitender Funktion bei Baker McKenzie. Das ist eine der großen weltweit tätigen Anwaltskanzleien. Dann der Wechsel in die Politik. In Frankreich wird sie Superministerin für Wirtschaft, Finanzen und Beschäftigung und später Chefin des Internationalen Währungsfonds. Eine steile Karriere. Von traditionellen Denkmustern lässt sie sich nicht bremsen.
Ich erinnere mich, als wir mal eine Ministerkonferenz in Brüssel hatten. Meine erste. Und alle vor mir haben Englisch gesprochen. Ich dann natürlich auch. Meine internationalen Kollegen waren völlig überrascht und hoch erfreut. Das kannten sie von anderen französischen Ministern nicht. Aber der französische Botschafter war völlig entsetzt und flüsterte immer wieder: Französisch, sprechen Sie Französisch, um Himmels Willen.
Ambassadeur me tapait du coude en me disant: Français, Français.
Christine Lagarde, eine Frau, der viele aus der Finanzwelt großen Respekt zollen. Hendrik Leber etwa vom Vermögensverwalter Akatis.
Ich kenne sie sogar noch, als sie Anwältin war bei Baker McKenzie. Habe sie beim Vortrag erlebt und sie hat mir damals schon sehr gut gefallen. Sie ist sicher sich sehr wendig. Ich glaube, das ist eine Frau, die auch harte Entscheidungen durchziehen kann, ist selber auch eine gute Taktikerin.
Menschen überzeugen können, sie mit ins Boot holen. Das dürften Fähigkeiten und Fertigkeiten sein, die Christine Lagarde als künftige EZB-Chefin dringend braucht. Denn sie muss schon bald auf mehreren Ebenen wichtige Entscheidungen treffen. Bei ihrer Vorstellung im Europäischen Parlament lässt Lagarde durchblicken, dass ein großer Strategiewechsel erst einmal nicht zu erwarten ist und sie die internationalen Krisen und Herausforderungen genau im Blick hat.
The Euro area economy faces some near-term risks.
Die Wirtschaft des Euroraums ist mit einigen kurzfristigen Risiken konfrontiert, hauptsächlich verbunden mit externen Faktoren. Die Inflation bleibt anhaltend zu niedrig und sicherlich unter dem Ziel. Ich stimme daher mit der Ansicht des EZB-Rates überein, dass die sehr entgegenkommende Politik über einen längeren Zeitraum gerechtfertigt ist, um die Inflation wieder auf das berühmte Niveau von nahezu 2% zu bringen.
In order to bring inflation back to the famous below but close to 2%.
Für die neue Chefin der Europäischen Zentralbank dürfte das zu einem schwierigen Balanceakt werden. Denn die Instrumente, mit denen Draghi noch versuchte, die Wirtschaft zu stabilisieren und in Schwung zu bringen, sie sind mehr oder weniger wirkungslos geworden. Zudem gibt es immer wieder Kritik am EZB-Präsidenten selbst, an seinen Entscheidungen und das aus dem innersten Kreis. Mit Sabine Lautenschläger tritt ein Mitglied des Direktoriums der EZB vorzeitig zurück. Lautenschläger gilt als Kritikerin der lockeren Geldpolitik. Ihr Rückzug zum Ende von Draghis Amtszeit wird als Protest gewertet. Und sie ist nicht die Erste, die geht. Von daher, Lagarde muss sich auch um die Europäische Zentralbank selbst kümmern, sagt Gertrud Traut von der Hillerbar.
Draghi hat schon auch oft Hörensagen seine Kollegen brüskiert in der Pressekonferenz nach der EZB-Sitzung, Dinge gesagt, die vorher nicht abgestimmt waren oder selbst vorher beim Beschluss angeblich irgendwelche Dinge kundgetan, die auch nicht abgestimmt waren. Ich glaube, das ist etwas, was sie besser machen wird. Und die anderen wieder mit ins Boot nehmen, dass die Mitglieder im EZB-Rat oder auch im Direktorium zumindest das Gefühl haben, dass sie mitentscheiden dürfen.
Man braucht für jeden Zeitraum die richtige Person,
sagt Achim Wambach, der Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.
Draghi war der Präsident der Krisenzeit und hat sozusagen den Euroraum durch die Krise gebracht. Wir sind noch nicht ganz durch, aber wir sind sozusagen auf einem guten Wege. Und jetzt geht es eigentlich darum, das doch sehr angespannte Verhältnis zwischen der EZB und den nationalen Zentralbanken, zwischen der Geldpolitik und den anderen Politikbereichen, dieses angespannte Verhältnis sozusagen wieder in Einklang zu bringen. Und da, glaube ich, ist sie wirklich die geeignete Person für.
Christine Lagarde wird der EZB ihren Stempel aufdrücken, ihr ganz persönliches Whatever it takes, wie auch immer das am Ende aussehen mag. Das war HR Info Politik, eine Sendung von Claudia Wehrle und Sebastian Schreiber. Sie können diese und andere Ausgaben von HR Info Politik jederzeit nachhören und abonnieren unter hrinforadio.de/podcast und in der ARD Audiothek.